zu unserem zweiten Tag in dieser Woche, in dieser Reihe. Und wir wollen, und ich denke, das passt zum heutigen Thema, wir haben zwei Bibeltexte zu Berufungen im Alten Testament, die ersten beiden Könige Israels heute Vormittag und dann allgemeiner noch das Thema Führung. Und ich dachte, da passt das Lied, Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt. 294 im Gesangbuch und davon singen wir die Strophen 1 bis 4. 294, 1 bis 4. Wir beten. Wir danken dir, lieber Herr und Gott, dass du immer wieder Menschen berufen hast zu einem besonderen Dienst. Wir bitten dich, dass du bis heute Menschen berufst in deine Nachfolge und in deine Mitarbeiterschaft. Wir danken dir, dass du einen guten Weg bereit hast, dass du das Beste für uns und mit uns möchtest. Wir wollen dich bitten, dass du uns die Gewissheit darüber immer wieder schenkst, auch in Zeiten, in denen es uns schwerfällt, das zu glauben und zu begreifen. Wir wollen dich bitten, dass du in unser Leben hinein auch immer wieder Klarheit gibst. Klarheit über das, was du willst. Wir befehlen uns dir an diesem Vormittag und an diesem ganzen Tag und bitten dich, dass du zu uns redest, dass du uns hilfst, dass du uns weiterführst, dass wir in deinem Wort dir begegnen. Amen. Ich hoffe, Sie haben die Einleitungsfragen von gestern gut verdaut. Dieser Anmarschweg auch zum Stand der gegenwärtigen Forschung mit allem, was dazu auch zu diskutieren ist oder zu diskutieren wäre. Heute Morgen stehen zunächst zwei Texte im Mittelpunkt und im Vordergrund, nämlich zwei Berufungen. Die Berufung Sauls und die Berufung Davids. Bevor wir zu diesen beiden Texten kommen, möchte ich noch einen kurzen Blick werfen auf 1. Samuel 8. Also das Kapitel, das unmittelbar vorausgeht. Ich habe gestern darauf hingewiesen, dass wir mit David an einer heilsgeschichtlichen Wende stehen, nämlich dem Beginn des Königtums in Israel. Und wir kennen ja aus 1. Samuel 8 die Tatsache, dass dieses Königtum nicht nach Gottes Willen war. Deshalb also kurz die Frage, wie kam es doch dazu, dass Israel einen König hatte, bekommen hatte? 1. Samuel 8 beginnt mit der Tatsache, dass Samuel alt geworden war, die Verse 1 bis 3. Und er hat seine eigenen Söhne zu Richtern gemacht. Ist interessant. Das war nämlich genau ein Vorgang, der so für die Richterzeit nicht vorgesehen war. Die Richter wurden je einzeln berufen. Es gab bei den Richtern, oder sollte es geben, keine Dynastie. Es ist immer wieder interessant zu beobachten, wie der Mensch Macht absichern möchte. Und das geschieht, wenn man alt ist, indem man die eigenen Leute ins Spiel bringt. Samuel selber, ja, erliegt diesem zutiefst menschlichen Bedürfnis, Macht seine eigenen Söhne zu Richtern. Und man muss immer sehen, dass, ich sage es jetzt einmal so, Fehlentwicklungen in der Geschichte haben immer verschiedene Faktoren. Denn jetzt lesen wir über die Söhne Samuels Folgendes: Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Nicht? Also selbst ein Mann wie Samuel setzt seine Söhne als Richter ein, obwohl er ja das selber wissen musste, wie die waren. Menschliche Machtsicherung, menschliches Bedürfnis, sich einen Namen zu machen. Und da scheitern gelegentlich selbst große Personen dran. Man könnte es auch anders sagen, der Mensch tut alles, um der Führung Gottes nachzuhelfen. Nicht, wir haben ja heute dann als drittes Thema, Thema Führung und Wegweisung Gottes im Leben der Christen. Deshalb möchte ich dieses Thema immer schon etwas anklingen lassen in dieser Auslegung der Texte. Wir Menschen helfen gerne Gott etwas nach. Und das Vertrauen fehlt, dass Gott sich einen neuen Mann berufen wird. Dieses Vertrauen fehlt Samuel in dieser Situation. Und so können wir auch ein Stück weit verstehen, ohne dass wir das zu entschuldigen hätten, dass jetzt Israel seinerseits sagt, ja, so geht's ja nicht. Ist ja auch interessant, wie mannigfaltig Geschichte verläuft, dass hier Israel im Grunde merkt, da ist was nicht in Ordnung mit den Söhnen Samuels. An dieser Stelle ließ sich Israel nicht verführen und hat doch falsch reagiert. Vers 4 und 5, da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Warum will Israel einen König? Zunächst einmal, das Ziel des Königs ist, um zu richten. Das ist hochinteressant, dass hier das Königtum als unmittelbare Fortsetzung des Richteramtes verstanden wird. Und es ist interessant, dass alttestamentlich diese Linie im Grunde immer ein Stück weit erhalten blieb und vor allem in der frühen Königszeit auch ganz deutlich greifbar ist. Der König soll richten. Und was heißt das? Der König soll das Volk in Recht und Gerechtigkeit regieren. Der König soll dazu helfen, dass alles recht geht. Der König soll in Streitfällen eingreifen und sie zu einer guten Lösung bringen. Kurz hier etwas zu dem biblischen alttestamentlichen Wort des Richtens. Dieses Wort bedeutet nicht nur Gericht halten und urteilen, sondern helfen, dass das Rechte geschieht. Am Ende der Prozess und das Gericht, das ist immer das Letzte, was noch möglich ist. Richten ist mehr. Auf den guten Weg bringen, zurechthelfen, wo Unklarheit besteht. In 2. Samuel 8, 15 lesen wir in einer frühen Zusammenfassung über Davids Königtum: Und er richtete Israel mit Recht und Gerechtigkeit. Bei Salomo haben wir das Richten als ein Thema ganz stark. 1. Könige 3. Vielleicht kennen Sie die Geschichte mit den zwei Frauen, die beide ein Kind hatten und eins war tot. Diese Geschichte wird ganz bewusst am Eingang von Salomos Regierungszeit erzählt, weil sich hier David erwiesen hat, im Grunde als ein gerechter Richter. Und wenn Sie Psalm 72 lesen, der einzige Salomo-Psalm, da haben wir ganz stark dieses Thema Recht und Gerechtigkeit. Ich möchte jetzt keinen Exkurs machen zu diesem Begriffspaar, obwohl es ungeheuer spannend ist, da wir es ja auch ein wenig mit dem Religionsunterricht zu tun haben. Amos 5, dort wo Amos den Kult Israels kritisiert: Hört auf mit euren Liedersingen, Es ströme aber Recht und Gerechtigkeit wie das Wasser, wie ein nie versiegender Fluss. Ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Bibel, auch bei den Propheten. Das ist die Aufgabe der Könige, für Recht und Gerechtigkeit zu sorgen. Und das ist die Aufgabe der Regierenden bis heute. Und es ist elendschwer. Ich bin inzwischen zurückhaltend geworden mit dem Wort Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist eine ganz schwere Sache. Was ist soziale Gerechtigkeit? Was ist der Maßstab dafür? Es ist ein Ziel, Recht und Gerechtigkeit, aber das in einem Gemeinwesen zu verwirklichen, ist sehr schwer, ist aber ein biblisches Ziel. Warum will nun Israel einen König und keinen Richter? Die Antwort ist eine ganz einfache, einen König hat man immer. Der Richter wurde je und dann spontan von Gott berufen. Und da war in Israel immer eine gewisse Unsicherheit. Ja, gibt's jetzt einen oder gibt's keinen? Hilft Gott oder hilft Gott nicht? Lesen Sie mal das Richterbuch. Einen König hat man immer. Ein König gibt ein Stück weit Sicherheit. Das Ziel des Königtums ist auch immer die Gründung einer Dynastie. Das hatten wir dann im Königreich Juda durchgehend einen Nachkommen Davids. Im Nordreich Israel gab es keine durchgehende Dynastie. Und jeder Dynastiewechsel war im Grunde verbunden mit einer Revolution, entsprechenden Opfer und Unsicherheiten. Müsste man jetzt in den Königebüchern lesen. Die Omri-Dynastie und die Jehu-Dynastie. Die Jehu-Dynastie war dann die längste Dynastie im Nordreich Israel. Aber in Juda war immer mit einer Ausnahme ein Nachkomme Davids auf dem Königthron. Und das gibt ein Stück weit Sicherheit. Nicht? Und das ist ja auch etwas, was wir Menschen wollen. Wir wollen Sicherheit. Es ist auch eine Gefahr von Menschen, prüfen Sie sich einmal selber, was Sie für ein Typ sind. Es gibt Menschen, die machen sich sehr gern abhängig von der Meinung anderer. Die haben sehr gern, wenn man eine Führerfigur hat. Das gibt ein Stück weit Sicherheit, weil der soll dann entscheiden und machen und wenn er es recht macht, dann ist gut. Das schwingt hier mit. Die nächsten Züge in aller Kürze, Samuel reagiert und bringt diese Sache von Gott. Gott reagiert auch und sagt zu Samuel, sie habe nicht dich, sondern mich verworfen. Und Gott sagt zu Samuel, er solle tun, was Israel will. Es gibt Situationen, wo Gott dem Begehren von Menschen nachgibt, obwohl es gegen seinen Willen ist. Samuel legt dann Israel das sogenannte Königsrecht vor, die Verse 9 bis 18, und Samuel klärt Israel darüber auf, was das alles kosten wird. Was braucht ein König? Er braucht einen Staatsapparat, er braucht Beamte, es muss die Infrastruktur dafür geschaffen werden. Es kostet Steuern, gibt eine Hofhaltung und so weiter und so fort. Darüber hat Samuel das Volk Israel aufgeklärt. Die Richterzeit war für Israel nicht so teuer wie die Königszeit. Die Königszeit brachte eine deutliche Steuererhöhung. Wenn wir jetzt weitergehen, es war dann vor allem Salomo, der hier den Staatsapparat aufgebaut hat, Einführung eines Beamtentums, es kam zur Einführung des stehenden Heeres, es kam zur Hofhaltung, das hat alles Geld gekostet. Und das durfte Israel bezahlen. Da könnte man jetzt vieles darüber sagen. Übrigens, es ist die große Frage, wie hat sich denn dann in späterer Zeit das Unrecht in Israel entwickelt, dass die Propheten so stark angeklagt haben. Noch einmal Thema Recht und Gerechtigkeit. Prophet Amos ganz stark, Prophet Micha, Prophet Jesaja, die ganzen Propheten des 8. Jahrhunderts. Aber wir haben ja schon einen vergleichbaren Vorgang zur Zeit Elias mit Naboths Weinberg. Nicht ein König, der hat sich einfach, das Äckerle gefällt mir, das nehmen wir mit. Beziehungsweise Ahab hat es nicht gemacht, aber seine Frau hat es eingeleitet. Es gibt eine Theorie dazu, dass es gerade die Einführung des Beamtentums war, das im Grunde den freien Bauern Israels auch in finanzielle Enge gebracht hat. Also nicht, dass jetzt Beamte unter uns, ich habe ja auch einen verbeamteten Status, meinen, das läge jetzt auch in den Beamten der Gegenwart. Nein, man muss sagen, dieser Staatsapparat, dass das mit dazu geführt hat, dass auch die freien, der freie Bürger Israels finanziell beeinträchtigt wurde. Ich möchte dazu sagen, das ist eine Theorie in der Erklärung, wie es zu dieser starken Sozialkritik der Propheten kam. Obwohl Samuel alle Gefahren aufgezählt hat, bleibt Israel bei seinem Willen: Wir wollen einen König. Und jetzt ist das Interessante, da knüpft 1. Samuel 9 an. Obwohl Israel einen König möchte und dies gegen Gottes Willen ist, sorgt Gott selber dafür, wen Israel als König bekommt. Trotz dieses Weges, der eigentlich von Gott nicht geplant war, verwirft Gott sein Volk nicht, sagt nicht, jetzt schaut mal ihr zu, sondern unter neuen Voraussetzungen geht Gott mit seinem Volk weiter. Und ich denke, das ist auch für uns ein wichtiger Punkt, wo wir einen falschen Weg eingeschlagen haben, der nicht einfach wieder rückgängig gemacht werden kann. Man kann nicht jede Fehlentscheidung zurücknehmen. Es gibt Fehlentscheidungen, mit denen muss man dann leben. Dass dann Gott uns nicht fallen lässt, sondern auf einem neuen Weg unter neuen Voraussetzungen und Bedingungen mit uns geht. Wobei es sehr gut möglich ist, dass dieser Weg dann trotzdem für uns wesentlich holpriger ist. Nicht? Aber Gott schneidet seine Gegenwart nicht ab, sondern Gott hat Mittel und Wege, auch dann auf Wegen, die einer Fehlentscheidung oder einem Ungehorsam entspringen, dann daran anzuknüpfen. Jetzt zur Berufung Sauls. 2 Kapitel. In Auszügen. Sonst wird man nicht fertig. Kann nicht sein. Irgendjemand hat ja diese Geschichte überschrieben mit den Worten vom Bauernjungen, der auszog, Eselinnen zu suchen und das Königtum gefunden hat. Es ist hochinteressant, wie erzählerisch, das Alte Testament hat ja eine hohe erzählerische Qualität, wie nun Kapitel 9 zunächst an Kapitel 8 überhaupt nicht anschließt. Man könnte zunächst denken, es geht um etwas völlig anderes. Einem Mann sind Eselinnen entlaufen und er schickt seinen Sohn und seinen Knecht, um die zu suchen. Das ist der Eingang der Geschichte. Und natürlich denkt man schon, das könnte etwas mit Kapitel 8 zu tun haben. Und wenn man die Geschichte ganz kennt, dann weiß man es. Aber zunächst ist gar kein Zusammenhang erkennbar. Das ist biblische Erzählkunst auch. Und wir merken, dass Gott seine Geschichte vorbereitet, ohne dass es die Menschen zunächst wissen. Es gibt sehr viele unerkannte Führungen Gottes, Weichenstellungen Gottes. Wir werden in der Ewigkeit einmal staunen. Da wird unser Leben noch einmal ganz anders aussehen. Da wird uns vieles bewusst werden, erst wie es gelaufen ist und was Gott vorbereitet hat, ohne dass wir es zunächst geahnt haben. Ich möchte das auch allen jüngeren Anwesenden sagen. Wir wissen oft gar nicht, was Gott vorbereitet in unserem Leben und warum er gewisse Dinge hineinschickt, hineinfügt, die uns vielleicht auch schwer erscheinen. Und so bereitet Gott seinen Weg vor. Wenn ich die Jüngeren ansprach, dann meine ich nicht, dass wir im Mittelalter oder in der fortgeschrittenen Lebensphase alles durchschauen. Das wird uns nicht geschenkt. Aber manche Dinge klären sich auch. Manches wird klarer. Manches stürmische Meer wird gestillt im Laufe des Lebens. Aber nicht alles. Dieser Saul wird beschrieben, Vers 2, der hatte einen Sohn mit Namen Saul, der war ein junger, schöner Mann und es war niemand unter den Israeliten so schön wie er, eines Hauptes länger als alles Volk. Also ein echter König. Ein gescheites Mannsbild, hätte man vielleicht früher gesagt. Eines Hauptes länger, beeindruckend. Jetzt schlagen wir gleich kurz die Brücke zu 1. Samuel 16. Wie war es denn bei David? Der David war auch schön, ja, aber er war so schön, dass er zunächst gar nicht auffiel. Der Saul war bei seiner Berufung ein Mannsbild. David war bei seiner Berufung der Jüngste. Der David war das Davidle bei der Berufung. Wir kommen noch einmal darauf zurück. Und sehen Sie, das ist hochinteressant. Es gibt bei Gottes Führung und es gibt bei Gottes Berufung keine Gesetzmäßigkeiten, die wir anwenden können. Das ist ganz arg schwer, hier zu reglementieren. Und deshalb ist meine Überzeugung, erzählt auch die Bibel Geschichten. Es wäre elend schwer, das systematisch zu fassen. Gott beruft einmal den Jüngsten und den Kleinsten. Und einmal beruft er so einen Kerl, einen Kopf größer als alle anderen. Das ist Gottes Freiheit. Souverän. Die Bibel weiß, warum sie Geschichten erzählt und hier das nicht systematisch fasst. Ich habe nichts gegen eine systematische Theologie. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber es hat seine Gründe, warum die Bibel so viel Geschichten erzählt. Und da finden wir dann Ähnlichkeiten, aber da gibt es dann zuweilen auch andere Beispiele und andere Möglichkeiten. Die Verse 6 bis 11, die beiden finden die Eselinnen nicht. Und es kommt ihnen der Gedanke, wir fragen den Gottesmann. Lassen Sie mich dazu kurz ein paar Anmerkungen machen. Das Prophetentum in Israel im Alten Testament ist keine einheitliche Größe. Das Prophetentum ist auch vielgestaltig und ich vermute sogar, dass wir gar nicht alles wissen, was es gab aus der biblischen Überlieferung, weil die biblische Überlieferung eine Auswahl ist. In der Frühzeit Israels und vielleicht auch später noch gab es sicherlich viele Propheten, die dem entsprechen, was hier Saul und sein Knecht tun. Propheten, die davon gelebt haben, dass Menschen zu ihnen kamen, um sie zu befragen. Hier haben wir nicht das Verständnis von Prophet, der von sich aus durch Gott getrieben, durch die Berufung hingeht, sich hinstellt und auftritt und predigt. Sondern Samuel war ja auch ein Kombimodell, also Samuel war eher ein Obercharismatiker, der war alles. Der war Richter und Priester und Prophet und also der hatte mehrere Talente. Das gibt's auch in der Bibel, das gibt's bis heute. Also der Samuel war beides, aber auch dies, man ging zu ihm. Und so gab es sicherlich im alten Israel, es gibt Hinweise darauf, sehr viele Propheten. Sie wurden von Menschen befragt. Anderes Beispiel im ersten Königebuch, als der Jerobeam der Erste zu Ahia von Silo sendet, als sein Sohn krank geworden war. Er schickt seine Frau hin, um ihn zu befragen, wird er wieder gesund. Ich möchte diesen Typ von Prophet vergleichen mit dem Seelsorger. Das ist die seelsorgerliche Dimension des Prophetenamtes. Menschen befragen den Propheten in einer persönlichen Not, in einer persönlichen Angelegenheit. Und interessanterweise haben die Propheten davon gelebt. Dieser Typ Prophet hat davon gelebt. Denn die beiden verhandeln, ja, müssen wir auch was zahlen. Haben wir noch was? Ah, ich habe nur ein Kreuzerle in der Tasche. Also gut, gehen wir hin. Die Frau von Jerobeam, als sie Ahia von Silo besuchte und ihn befragte, hat einen Korb mit Lebensmitteln mitgebracht. Naturalspenden. Um den Propheten zu bezahlen, er musste davon leben. Und der Prophet Micha weist darauf hin, dass dies auch gefährlich ist, denn man kann bestechlich werden. Und der Prophet Micha wirft den falschen Propheten vor, bekommen sie Geld, dann sagen sie Shalom, bekommen sie nichts, dann sagen sie Krieg. Also wenn ich hinkomme und frage, ja, wie ist denn meine Zukunft und ich bringe nichts, dann winkt er ab. Und wenn ich ein bisschen was rüberschiebe, vielleicht sogar ein bisschen mehr, dann verheißt er mir eine gute Zukunft. Das ist die Gefahr natürlich der Geschenke, der Bezahlung. Auch das muss man sehen. Oder Prophet Amos, Kapitel 7, die Ausweisung durch den Oberpriester. Geh und iss dein Brot in Juda. Das heißt, geh und wirke als Prophet in Juda und lass dich dort bezahlen. Die Antwort von Amos, ich bin kein Prophet und kein Prophetenschüler, ich bin kein hauptberuflicher Prophet, ich bekomme kein Geld dafür, ich lebe nicht davon, ich bin unabhängig. Aber wir sehen, wie sich da eine Linie durchzieht. Übrigens bis Paulus oder bis heute. Paulus, der zu den Korinthern sagt, ich bin froh, dass ich von euch nie etwas genommen habe. Denn da ist an diesem Punkt unsere Beziehung sauber. Und an die Philipper schreibt er, oder aus dem Philipperbrief wissen wir, dass Paulus Gaben von der Gemeinde in Philippi genommen hat. Da war ein anderes Verhältnis. Jetzt war ich beim Prophetentyp als Seelsorger. Ich setze kurz die Bandbreite fort. Wir wissen von Hofpropheten, beamteten Propheten am Königshof. Ich denke, dass man Nathan dazu zählen muss und den Propheten Gad ganz eindeutig. Die lebten dann vom König. Prophetische Berater des Königs. Es gab Prophetengruppen. Da kommen wir ja noch drauf heute. Das ist ein spannender Text. Ich vermute, dass mir da die Zeit ausgeht, weil ich da ungern was dazu sage. Also es gab Prophetengruppen zur Zeit Samuels, von denen wissen wir um ekstatische Phänomene, Ekstase. Wie gesagt, nachher kommen wir noch an diesen Text. Es gibt Prophetengruppen zur Zeit Elias und Elisas. Da wissen wir von keinen ekstatischen Phänomenen, es wird wenigstens nichts beschrieben. Diese Prophetengruppen zur Zeit Elias und Elisas erinnern eher an Kommunitäten, an eine Lebensgemeinschaft. Vielleicht sogar aus sozial niederen Schichten, sie waren arm oder sie haben selber den Weg der Armut gewählt. Ganz unterschiedliche Dinge. Und dann haben wir natürlich, und dazu sind weithin die Schriftpropheten zu rechnen, auch andere Propheten, die ungefragt aufgetreten sind. Also nicht der Seelsorgetyp, sondern Verkündiger. Der hingeht und hinsteht, Jeremia ans Tor des Tempels, ob man ihn fragt oder nicht. Die meisten hätten lieber gehabt, er hätte geschwiegen. Der ungefragt hinsteht und sein Wort verkündigt. Prophetengeschichte ist nicht einlinig im Alten Testament. Und wie gesagt, es gab dann auch die Kombi-Typen, die Mischformen. Wir waren ja gestern auch an der Frage der Einleitung, eine kleine Sache zu Vers 9. Vor Zeiten sagte man in Israel, wenn man ging, Gott zu befragen, kommt, lasst uns zu dem Seher gehen, denn die man jetzt Propheten nennt, die nannte man vormals Seher. Wir müssen damit rechnen, dass es in der Überlieferung des Alten Testaments zu sprachlichen Revisionen kam. Wir haben ja eine mehrere hundert Jahre dauernde Geschichte und nicht nur die deutsche Sprache hat sich verändert in Jahrhunderten, sondern auch die hebräische Sprache. Was wir in der Bibel weithin haben im Alten Testament, ist ein junges Hebräisch mit wenig Ausnahmen. Und das heißt, wir müssen damit rechnen, dass die Sprache revidiert wurde, so wie auch die Lutherbibel revidiert wurde. Wie gesagt, davon haben wir auszugehen. Und hier haben wir so eine Veränderung, die man früher Seher nannte, nennt man jetzt Propheten. Ich vermute, dass der Begriff Prophet oder das mit Prophet in der Regel übersetzte hebräische Wort Nabi ursprünglich tatsächlich vorrangig gebraucht wurde für die ekstatischen Gruppenpropheten. Sehr wahrscheinlich auch das Verbum. Und da hat sich ein Wandel vollzogen im Sprachgebrauch, so dass man in einer späteren Zeit im Alten Testament den Prophetenbegriff allgemein verwendet hat, die man früher Seher nannte, nennt man jetzt Propheten. 1. Samuel 9, 15 bis 27. Samuel ist vorbereitet auf Saul durch Gott. Bevor Saul zu Samuel kam, hatte Gott Samuel das Ohr geöffnet. Vers 15. Aber der Herr hatte Samuel das Ohr aufgetan einen Tag bevor Saul kam und gesagt, morgen um diese Zeit will ich einen Mann zu dir senden aus dem Lande Benjamin, den sollst du zum Fürsten salben über mein Volk Israel, dass er mein Volk errette aus der Philister Hand, denn ich habe das Elend meines Volks angesehen und sein Schreien ist vor mir gekommen. Es gibt hier noch einmal zu unterstreichen, bevor mit Saul und an Saul selber etwas passiert, bevor er es merkt, bevor es ihm bewusst ist, handelt Gott. Gott handelt vorlaufend. Die Führungen sind vorbereitet, auch wenn man es gar nicht merkt. Einen Tag vorher. Nicht ein Jahr vorher, einen Tag. Gott lässt es uns manchmal oder in der Regel nicht allzu lange vorher wissen, was sein Wille ist. Er schenkt die Klarheit auf dem Weg und nicht in einem großen Vorauswissen. Es ist interessant, dass die Berufung Sauls hier durch den Propheten geschieht. Wie gesagt, es liegt zum einen an diesem heilsgeschichtlichen Einschnitt. Gott redet durch die Propheten, nicht mehr direkt zu den Königen oder doch nur in Ausnahmefällen. Ich glaube, dass das für uns auch wichtig ist. Das wird nachher wichtig sein beim Thema der Führung, dass wir häufig durch andere erkennen, was dran ist und was recht ist. Und ich denke, wenn Menschen zu uns kommen, zu einem Gespräch und Weisung wollen, dann würde es uns nicht unbedingt geschenkt sein wie Samuel, dass wir so ein direktes Wort Gottes haben. Aber wenn wir wissen, um was es geht, ist es wichtig, dass wir uns vorbereiten. Der Samuel war vorbereitet, er wusste es einen Tag zuvor. Er konnte auch entsprechend handeln. Wenn uns Menschen um Rat fragen, dann geht es darum, dass wir uns ihnen widmen, dass wir uns Zeit nehmen, für sie zu beten, für sie auf Gottes Wort zu hören, für sie mit unserem gesunden Menschenverstand zu überlegen, was denn wohl das Richtige ist. Diese Vorbereitungszeit, die braucht's. Samuel salbt den Saul nicht sofort. Und deshalb ist für Saul manches ein bisschen ungewöhnlich, was hier geschieht. Nicht, ich möchte nur auf einzelne Worte eingehen. In Vers 20 sagt Samuel zu Saul, und um die Eselinnen, die du vor 3 Tagen verloren hast, sorge dich jetzt nicht, sie sind gefunden. Wem gehört denn alles, was wertvoll ist in Israel? Gehört es nicht dir und dem ganzen Hause deines Vaters? Ich glaube, da hat der Saul schon ein wenig die Augen verdreht, als ihm das der Samuel sagte. Eine Andeutung, die der Saul noch gar nicht richtig einordnen konnte. Er antwortet dann, Vers 21, bin ich nicht ein Benjaminiter und aus einem der kleinsten Stämme Israels? Und ist nicht mein Geschlecht das geringste unter allen Geschlechtern des Stammes Benjamin? Warum sagst du mir solches? Auch hier geht Gott einen Weg, den er öfters geht. Er beruft jemand aus einem kleinen Stamm. Er beruft jemand aus einem, nach Sauls Worten, geringen Geschlecht. Gott nimmt häufig keine Rücksicht auf menschliche Maßstäbe, auf menschliche Werte, auf menschliches Ansehen. Das ist hier so, das ist bei David so, das ist oft so. Eine weitere Überraschung könnte gewesen sein, er wird dann ja zum Mahl geladen und bekommt das beste Stück Fleisch. Nicht? Und er muss sich schon gefragt haben, was ist eigentlich hier los? Was wird gespielt? Samuel hat es ihm nicht gleich gesagt, er hat gewartet bis zum nächsten Morgen. 1. Samuel 10, Vers 1 lesen wir von der Salbung. Der Knecht wird vorausgeschickt. Da nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. Salben und Salbung hat im Alten Testament beziehungsweise überhaupt in der damaligen Zeit, nicht nur in Israel, eine ganz breite Verwendung. Das kann ich gar nicht alles darstellen. Hygienisch und so weiter. Da gab es sehr vieles. Hier die Salbung des Königs ist ein Zeichen der Erwählung und der Beschlagnahme dieses Menschen durch Gott. Ein äußeres Zeichen eines inneren Vorgangs. Dieser Mensch ist, man könnte sagen, von Gott gesalbt, von Gott berufen, von Gott erwählt. Wichtig ist das begleitende Wort, siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gemacht. Entscheidend ist, in diesem Handeln Samuels handelt Gott. Gott handelt durch Menschen. Nicht ich habe dich gesalbt, sondern der Herr hat dich zum Fürsten gesalbt. Das gilt nicht nur für den Propheten Samuel, das gilt für uns, das ist unsere Berufung und Beauftragung. Das ist die Beauftragung der Christen. Gott möchte durch uns handeln. Unser Leben soll ein Dienst sein für Gott. Und darf ich es zugespitzt sagen, nicht nur der geistliche Dienst, sondern unser ganzes Leben. Das war die ursprüngliche Berufung des Menschen von der Schöpfung her, der Mensch als Mitarbeiter Gottes. Und zwar umfassend in allem. Ich sehe dies in dem Begriff der Ebenbildlichkeit. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde. Die Ebenbildlichkeit des Menschen bedeutet erstens nicht, dass Gott aussieht wie der Mensch. Das ist ja klar. Die Ebenbildlichkeit bedeutet zweitens nicht, dass der Mensch Gott ist. Das ist auch klar. Für uns ist klar. Das ist hochinteressant, in wie vielen religiösen Strömungen und Religionen der Mensch vergöttlicht wird. Wenn man einmal hineinschaut in den ganzen Esoterikmarkt, ist in der Regel der Mensch immer göttlich oder hat einen göttlichen Funken. Das ist nicht biblisch. Der Mensch ist Geschöpf und nicht Gott. Also, er sieht nicht aus wie Gott und er ist nicht göttlich. Was bedeutet dann die Ebenbildlichkeit? Ohne das jetzt groß begründen zu können, verstehe ich diese Stelle so: Gott hat den Menschen als seinen sichtbaren Repräsentanten in seiner Schöpfung eingesetzt, um sie zu verwalten. Nicht Gott ist der Unsichtbare, der ab und zu vorbeikommt. Aber Gottes Bereich ist der Himmel. Des Menschen Bereich ist die Erde. Der Adam, der von der Adama ist, ist der Erdling. Der Erdmensch. Das kann man noch an einer anderen Sache zeigen. Wir haben ja eine Sieben-Tage-Schöpfung, Darstellung einer Sieben-Tage-Schöpfung. Und wenn ich es recht sehe, ist das nicht nur ein linearer Vorgang, sondern es sprechen sich die Tage 1 und 4, 2 und 5, 3 und 6. Und dann der siebte Tag ist die große Abschlussklammer. Am dritten Tag wird das Feste und das Trockene geschieden. Und entsteht das bewohnbare Festland. Und am sechsten Tag werden die Bewohner des Festlandes geschaffen. Die Erdtiere und der Erdmensch. Der Mensch ist der sichtbare Vertreter Gottes in der Schöpfung, das ist seine Bestimmung. Er ist berufen zur Mitarbeiterschaft. In umfassender Weise. Und das ist unsere Bestimmung. nicht nur für den geistlichen Beruf, sondern für unser ganzes Leben. In unserem Beruf, in der Ehe, in der Erziehung, in allem sind wir berufen, Mitarbeiter Gottes zu sein. Das zeigt sich zum Beispiel in dem Wort Jesu, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Das gilt dann natürlich auch für den geistlichen Beruf. Was hat der Beruf für eine Bedeutung für unser Leben? Was hat die Arbeit für eine Bedeutung für unser Leben? Die Arbeit ist zunächst von der Bibel her positiv gewürdigt. Nur in einer Welt nach dem Sündenfall ist Arbeit auch gelegentlich Plage. Aber sie ist nicht nur Plage, sondern sie ist eine Grundbestimmung des Menschen. Und deshalb tun wir gut daran, wenn wir eine Arbeit haben, die wir gerne tun, und dass wir sie wirklich auch gerne tun. Es ist nicht gut, wenn wir schon am Montagvormittag das Wochenende herbeisehnen. Die Fortsetzung, 1. Samuel 10, Vers 2 bis 4. Jetzt gibt es Zeichen am Wege. Da muss ich die Verse kurz lesen. Wenn du jetzt von mir gehst, so wirst du zwei Männer finden bei dem Grabe Rahels an der Grenze Benjamins bei Zelzach. Die werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist. Aber siehe, dein Vater hat die Esel nicht mehr im Sinn und sorgt sich um euch und spricht, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Und wenn du von da weitergehst, wirst du zur Eiche Tabor kommen. Dort werden sich drei Männer treffen, die hinaufgehen zu Gott nach Bethel. Einer trägt drei Böcklein, der andere drei Brote, der dritte einen Krug mit Wein. Und sie werden dich freundlich grüßen und dir zwei Brote geben. Die sollst du von ihren Händen annehmen. Es gibt Zeichen am Wege der Bestätigung. Ich möchte bewusst sagen, Zeichen am Wege. Das ist ganz wichtig für das Thema der Führung. Die Zeichen Gottes gibt es dann, wenn wir unterwegs sind. Nicht, wenn wir sitzen oder stehen bleiben. Die Frage nach der Führung und nach dem Willen Gottes hat immer wieder für die Christen auch etwas Lähmendes. Und dann bewegt man sich nicht mehr. Dann geht man nicht mehr vorwärts. Ich halte es für ganz wichtig, die Zeichen gibt es am Weg. Wenn du gehst, bekommst du Gottes Zeichen. Sehen Sie, das ist wie wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Denken Sie etwa, in Tübingen gäbe es ein Verkehrsschild, wo Eidlingen draufsteht. Ja, da können Sie aber lange suchen. Wenn ich jetzt in Tübingen stehen würde und sagen, ja, wo soll ich hin, was soll ich machen, da gibt's gar nichts, also bleibe ich stehen. Nein, ich weiß, das Beispiel hinkt. Wir müssen uns auf dem Weg machen und auf dem Weg gibt es die Wegzeiger. Ich vermute, dass heute Morgen auf der vierspurigen B27, auf der linken Spur bei der Ausfahrt aus Tübingen, das Auto hatte, glaube ich, eine Kölner Nummer, wenn ich es noch recht weiß, ein Auto stand, eingeschaltete Warnblinkanlage und wenn ich es recht gedeutet habe, haben sie die Karte studiert. Auf dem Weg gibt es die Weg, wenn man dann stehen bleibt, das wird gefährlich. Also, Saul wird losgeschickt und er soll gehen und das ist ganz arg wichtig. Es gibt hier eine ganze Reihe von Zeichen, die gibt es auf dem Weg zur Bestätigung, dass der Weg richtig ist oder, Sie haben sich sicherlich auch schon verfahren, dann gibt es auch die entsprechenden Zeichen, an denen man erkennt, dass man falsch gefahren ist. Auf dem Weg gibt Gott die grünen Ampeln oder die roten Ampeln. Aber ich unterstreiche das und sage es bewusst zum dritten Mal, auf dem Weg. Ich halte das für eine ganz wichtige Sache. 1. Samuel 10, 5 bis 7, das ist dann der Abschluss. Die Veränderung Sauls. Diesen Abschnitt müssen wir lesen. Es ist gleichzeitig das dritte Zeichen, aber hat jetzt doch noch einmal eine andere Qualität. Danach wirst du nach Gibea Gottes kommen, wo die Wache der Philister ist. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wird dir eine Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen. Und vor ihnen her Harfe und Pauke und Flöte und Zither, und sie werden in Verzückung sein. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen, dass du mit ihnen in Verzückung gerätst. Da wirst du umgewandelt und ein anderer Mensch werden. Wenn bei dir nun diese Zeichen eintreffen, so tue, was dir vor die Hände kommt, denn Gott ist mit dir. Du sollst aber vor mir hinabgehen nach Gilgal, siehe, da will ich zu dir hinabkommen, um Brandopfer und Dankopfer zu opfern. 7 Tage sollst du warten, bis ich zu dir komme und dir kundtue, was du tun sollst. Ein drittes Zeichen, das der Samuel dem Saul ankündigt, die folgenden Verse zeigen dann, dass es eintraf, zielen auf die Veränderung Sauls. Wie geht es? Er wird unter eine prophetische Gruppe kommen. Und hier haben wir nun alle charakteristischen Merkmale der Prophetengruppen zur Zeit Samuels. Wir haben, außer noch einem Beispiel aus der Zeit Mose, darüber keine weiteren Belege, nur noch in 1. Samuel 20. Also es ist von der Geschichte her gesehen nur ein Stecknadelköpfchen, das da auftaucht und wieder verschwindet. Wir wissen nicht, wie zahlreich solche Gruppen waren, wann sie begonnen haben, wann sie geendet haben. Hier ist vieles offen. Kennzeichen. Es ist eine Gruppe. Es gehört Musik dazu. Musik ist sehr wichtig, um Menschen zu begeistern. Musik ist sehr wichtig, um Gefühle freizusetzen. Das sage ich jetzt ganz neutral. Die Gruppe kam wohl irgendwie in eine Art der Verzückung. Es wird nicht genauer beschrieben. Und hier steht diese Verbform des hebräischen Wortes, das normalerweise mit dem Wort Prophet übersetzt wird, als die Verbform von dem Nomen, das normalerweise mit Prophet übersetzt wird, das Nomen Nabi, die Verbform Hitnabe. Das hebräische Wort Hitnabe in der frühen Zeit ist verbunden mit solchen Phänomenen, wie sie hier beschrieben werden. Wir werden auf dieses Wort noch einmal kommen, bei einem Einzelnen, bei Saul, das ist dann morgen dran. Und hochinteressant, wer die Szene kennt vom Karmel, die Baalspriester mit ihrem etwa 6-stündigen Gottesdienst, mit ihrer Liturgie, an der letzten Stufe steht, und sie gerieten in Verzückung. Und da steht wieder dieses Wort Hitnabe. Also der Verdacht ist sehr naheliegend, dass das Wort Nabi und die dazugehörende Verbform Hitnabe in der Frühzeit Israels für solche Vorkommen, für solche Phänomene verwendet wurden, wie sie hier beschrieben sind. Gruppe, Musik, Begeisterung, Verzückung, wie auch immer, es wird nicht näher beschrieben. Und da kommt Saul dazu und wird von diesem Geist erfasst und ist da dabei. Zu dieser Stelle folgendes, sie erfährt hier keine negative Wertung. Dieser Vorgang wird hier nicht negativ bewertet. Gleichwohl zeigt der biblische Bericht in der Fortsetzung, dass es sehr wohl die Gefahr gibt, dass hier der Mensch äußerlich gepackt wird, ohne innerlich ergriffen zu sein. Denn in 1. Samuel 20 ist es ja so, als Saul den David verfolgt, kommen zunächst von ihm gesandte Knechte oder Soldaten, dann er selbst wieder in solch eine Prophetengruppe und sie werden genauso gepackt wie hier. Und dann lesen wir dort, dass Saul wohl so außer sich war, dass er sich wohl seine Oberkleider auszog und dann zuletzt unter dem Tisch lag. Also ein solches Phänomen kann durchaus auch völlig Außenstehende packen. Und von daher kann man es sehr schwer bewerten, ob das Phänomen an sich positiv oder negativ ist. Ein weiterer Schritt, ich habe schon angedeutet, genau die gleiche Phänomene finden wir bei den Baalspropheten auf dem Karmel. Gruppen, Begeisterung, stundenlange Liturgie und am Ende Hitnabe sind sie in Verzückung. Das heißt, die hier geschilderten Phänomene können zur Zeit Samuels von Propheten Gottes oder bei Propheten Gottes vorkommen, aber genau dieselbe Erscheinungsform kann genauso im Baalskult und woanders vorkommen. Wir müssen lernen, dass Phänomene an sich nicht unbedingt etwas darüber aussagen, aus welchem Geist sie kommen und woher sie gespeist sind. Wir müssen allerdings gleichfalls lernen, dass die Möglichkeit einer Verbindung mit Gottes Wirken auch größer ist, darf ich einmal sagen, als die Frömmigkeitsform, die ich abdecke. Letztlich muss die Prüfung anhand von anderen Dingen geschehen, nämlich ob es insgesamt das, was in Frömmigkeit und Gottesdienst und so weiter geschieht, in Übereinstimmung ist mit dem Evangelium. Wir haben also hier dieses Phänomen ohne Kritik dargestellt und wir entnehmen gleichzeitig auch aus der Heiligen Schrift die Gefahren solcher Phänomene, dass sie sich verselbstständigen und von Gott lösen, ja sogar in anderen Religionen genau identisch vorkommen können. Und deshalb dürfen wir nie sagen, wenn das und das und das und das geschieht, ist von Gott, und wenn das und das und das und das nicht geschieht, ist nicht von Gott im Blick auf solche Phänomene, sondern es ist genau an den Inhalten zu prüfen. Es ist wohl nicht von der Hand zu weisen, dass die späteren Propheten gegenüber solchen Phänomenen äußerst zurückhaltend waren. Die späteren Propheten, wie sie uns in der Bibel in der Regel beschrieben werden, sind Verkündiger des Wortes Gottes in großer Nüchternheit. Und das ist dann der breite Strom, der das Alte Testament durchzieht. Also hier die kleine Stecknadel, die auftaucht und dann wieder geschichtlich gesehen, wir wissen nicht, wie es sich weiterentwickelt hat, der große breite Strom der Propheten der Bibel ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Noch ein Wort zu Vers 7. Wenn bei dir nun diese Zeichen eintreffen, so tu, was dir vor die Hände kommt, denn Gott ist mit dir. Die Zeichen sollen dazu helfen, dass Saul gestärkt ist, dass er gewiss ist über seinen Weg und dass er das tun kann, wozu er berufen ist. Tue, greif an, pack an, das ist das Entscheidende. Es folgt dann in Kapitel 10, Vers 17 bis 27 die öffentliche Bestätigung. Dazu möchte ich nicht weiter etwas sagen. Wir haben zuerst die Berufung durch Samuel, ganz im Verborgenen. Und dann die öffentliche Bestätigung, die Zustimmung durch das Volk. Und beides erweist dann Saul, ist der neue König. Saul ist der von Gott Erwählte. Soweit bis hierher. Jetzt noch eine halbe Minute, etwas völlig anderes. Ich habe einige Bücher mitgebracht und einen kleinen Privatbüchertisch hinten eröffnet. Es wurde mir erlaubt. Es sind alles Bücher, die im Bengelhaus entstanden sind. Unsere Reihe, in der wir jedes Jahr ein Buch produzieren, gemeinsam der Lehrerkreis des Bengelhauses. Und dann sind noch zwei weitere Dinge dabei. Mein Kommentar zum ersten Königebuch in der Wuppertaler Studienbibel und ein Buch zur Schriftauslegung des Alten Testaments, ein Methodenbuch, wo ich mit Verfasser bin. Wir haben es zu dritt gemacht. Das liegt alles hinten auf dem Tisch. Dürfen Sie es angucken, dürfen eins kaufen oder auch zwei, dürfen es auch nur angucken und woanders kaufen. Fühlen Sie sich völlig frei. Leider können wir durch die Abmachung der Buchhändler und der Verlage keinen Hörerpreis mehr gewähren. Seit Oktober letzten Jahres gibt's ja diese Möglichkeit nicht mehr. Es ist alles zum Ladenpreis. Wenn Sie etwas gerne haben, ist ein kleines Kessel dabei. Bedienen Sie sich nicht im Kessel, sondern beim Büchertisch und dann den entsprechenden Wert ins Kessel legen. Es gibt dort auch die theologische Orientierung, unsere Schrift, die viermal im Jahr erscheint, die gibt's kostenlos. Das letzte Heft ist zum Thema Krankheit, das habe ich mitgebracht, da wir die Erfahrung gemacht haben, dass aktuelle Themen oder Themen, die einfach auch persönlich sind, immer eine große Nachfrage bei uns auslösen. Mit Sonderbestellungen haben wir 2000 Hefte mehr gedruckt zu diesem Thema der Krankheit. Wenn Sie da Interesse hätten für einen Satz zum Weitergeben oder so, melden Sie sich beim Bengelhaus und Sie kriegen es zugeschickt. Und jetzt die Pause bis 10:30.